mich, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Dr. Agnes Kaiser-Reckers. Hallo!
Hallöchen, ich bin auch froh, dass ich da bin.
Sehr schön. Es hat ja wirklich jetzt ziemlich kurzfristig geklappt, darüber freue ich mich. Und bevor wir einsteigen, wie immer eine kurze Anmoderation. Sie korrigieren mich bitte, wenn Sie noch was zu ergänzen haben. Dr. Agnes Kaiser-Reckers ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, Physiotherapeutin, Dozentin und Supervisorin der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie sowie Leiterin des Fortbildungszentrums Süd. Zudem betreibt sie eine Privatpraxis in München und geht internationalen Lehr- und Forschungstätigkeiten nach. Und Sie haben natürlich einige Bücher geschrieben, über die wir heute sprechen werden, über eins, das wir heute sprechen werden. Mhm. Ja, passt es soweit? Haben Sie noch Ergänzungen?
Viele, aber die lassen wir. Das Wichtigste, was zum Thema gehört, ist gesagt.
Ja. Okay, das ist schön, genau. Es soll ja deutlich auch werden, welche Erfahrungen Sie mitbringen, warum wir heute über das Thema sprechen. Wir sprechen nämlich über Ihr Buch, das heißt Die poetische Sprache der Hypnose, therapeutisch wirksame Trance in ihrer sinnlichsten Form. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Im Vorfeld hatten Sie mir ja auch erzählt, dass das ja sozusagen, Sie haben es so schön als Gipfel beschrieben. Sie haben ja mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, Bücher, die darauf aufbauen, wo jedes Buch auch seine eigene Geschichte hat. Und das ist jetzt Ihr siebtes Buch. Und gerade dieses kleine Wort, die poetische Sprache, das finde ich so interessant. Vielleicht können Sie, bevor wir in die Fragen einsteigen, erstmal was zu der Entstehungsgeschichte dieses Buches sagen?
Tja, also ich schreibe gerne. Das ist schon mal ein Teil. Ich schreibe gerne, das hat was mit meinen Ahnen zu tun. Ich habe Schriftsteller in der Familie. Und immer jetzt, wenn ich Therapie gemacht habe, die letzten Jahrzehnte, muss ich schon sagen, dann habe ich auch die Texte transkribiert von den Hypnoseanleitungen und habe das auch verwendet in meinen Ausbildungen. Und so hat sich eine Menge an Material immer gesammelt. Und dann habe ich als erstes 1997 ein Buch geschrieben über Hypnose an sich und wie man sie praktiziert. Dann habe ich was geschrieben über Hypnose in der psychosomatischen Medizin, dann über bestimmte Techniken der Hypnose, dann habe ich mal alle meine Meisterschüler zusammengeholt, die ich ausgebildet habe, die dann ihre Spezialitäten gebracht haben. Das ist in dem, wie man ein Krokodil fängt, ohne es zu verletzen drin. Und dann eine Spezialtechnik, die Idiomotorik, in dem der Bär fängt wieder Lachse. Dann habe ich ein riesiges Manual für Praxis und Lehre als Herausgeberin zusammengefasst mit 50 weiteren sehr guten Autoren, also alles großartige Hypnotherapeuten. Und jetzt dachte ich, schreibe ich mal was Schönes. Und zwar, es sind in diesem Buch drin meine allerschönsten Trance-Anleitungen, die ich zum Teil auch auf CD gesprochen habe, also die mir wirklich vom Herzen kommen, also wo die Sprache ganz deutlich wird, die Schönheit der Sprache. Ich hatte schon ein Buch über Sprache an sich geschrieben, Vollmond am Strand heißt das, die hypnotische Sprache, das ist ja eine besondere Sprache, wo man besonders artikulieren muss und besonders verständlich reden muss, weil es ja zu jemandem geht, der in Trance ist. Und das ist eben jetzt die poetische Sprache, die lyrische Sprache, die einfach noch ein bisschen tiefer dringt, weil sie noch mehr in der anderen Person nachschwingt.
Sehr, sehr interessant. Da möchte ich gleich gerne noch mal tiefer eingehen. Sie haben ja gesagt, 1997 das erste Buch geschrieben, da schon das Thema Hypnose auf dem Schirm gehabt. Und trotzdem merke ich, dass wenn man heutzutage mit einigen Menschen darüber spricht, dass es tatsächlich für viele noch so ein bisschen mystisch ist oder viele sich darunter nichts vorstellen können. Und es ist ja wirklich langjährig bewiesen, dass Hypnose im therapeutischen Kontext sehr sinnvoll ist. Können Sie vielleicht da einmal zu sagen, warum sie Hypnose so wichtig finden und was Hypnose grundsätzlich allgemein, was man darüber wissen sollte, was es macht.
Ja, also mystisch oder auch magisch ist nicht die Technik an selbst, nicht die Methode der Hypnose. Was es ist, erzähle ich gleich nochmal. Mystisch oder magisch ist eher der Effekt. Mhm. Also was mich so in, so bewegt und auch immer wieder neu stimuliert für die Therapien ist, was man auslösen kann in anderen Menschen. Das erleben Sie ja jetzt auch an mir, dass ich so lebendig das darstelle, dass es nicht ist, dass ich was irgendwie fabriziere und den anderen in einen magischen Raum setze und bei ihm was eintrichtere, sondern dass ich eine Grundlage biete und eine Atmosphäre und selber in Trance auch oft gehe, also selber dieses hypnotische Fluidum ausstrahle, dass der andere in seinen hypnotischen Raum gehen kann, wo etwas passieren kann, dass er sich an etwas erinnern kann. Frau Gaun, sagen Sie mir doch mal, wann waren Sie zum letzten Mal in so einem richtig schönen Urlaub? Wo waren Sie da?
Ich war im letzten Jahr, 2019, genau, auf Gran Canaria im August.
Ja. Machen Sie doch mal ganz kurz die Augen zu.
Sehr gerne.
Und können Sie sich an eine besonders schöne Situation erinnern auf Gran Canaria. Sie brauchen mir gar nicht zu erzählen, was es ist, sondern dass Sie sich nur erinnern, dass Sie mal hinhören, was Sie da gehört haben, dass es vielleicht wieder in Ihre Nase kommt, der Geruch, der Duft von vielleicht Blüten, von ich weiß nicht was. Und so das Gefühl von Wärme nehme ich mal an, leichten Wind. Mhm. Und da merken Sie schon und Sie nicken, haben die Augen geschlossen, dass Sie da schon mit drin sind in dem Erleben und merken vielleicht auch, wie schnell Sie sich erinnern, bloß weil Sie die Augen zu haben, weil ich vielleicht ein bisschen die Stimme verändert habe, auch selber mehr in Ruhe bin. Und jetzt könnte man weitergehen, mache ich natürlich nicht, das ist nicht unser Auftrag, aber zu sagen, dieses, was Sie jetzt gerade kurz erlebt haben, dieses, ach, ich bin da und es ist fast wie ein Moment von Urlaub, kann ich natürlich benutzen. Ja, das kann ich benutzen für jemanden, der Schmerzen hat, für jemanden, der eine Prüfung bestehen will oder für jemanden, der ein anderes Problem hat oder vielleicht ein Burnout, der sich kurz mal erholen will. Also,
das ist ja auch
ziemlich schnell, ja.
Ja, genau. Sie haben, also Ihre Stimme hat natürlich auch eine enorme Wirkung. Ne? Ja. Also das ist, ich glaube, da bin ich auch schon wahrscheinlich tief drin. Aber gerade das hat es mir ja auch, wenn man mich jetzt fragt, du warst doch letztes Jahr in Gran Canaria, erzähl mal von einem tollen Erlebnis. Dann kommt das jetzt nicht so in meinen Kopf, wie das in meinen Kopf kommt, in der Form, wie Sie das jetzt gerade gemacht haben.
Und das könnte man natürlich noch intensivieren, ja, vom Körpergefühl her und kommt Ihnen vielleicht gerade ein Song in den Sinn oder so. Und dann ist jemand wirklich drin und das ist wichtig, aber dabei immer festzuhalten, du bist gleichzeitig hier, ja.
Ja.
Hier, Sie sind hier, heute ist der so und so vielte November und Sie sind so und so viele Jahre alt. Also, dass man im Realen auch verbunden ist, aber gleichzeitig dahin schwingen kann und dort etwas nachholen oder etwas auftanken, je nachdem, was angesagt ist. Ja.
Mich würde auch interessieren, findet, läuft dann Hypnose denn immer oder immer gleich, sowieso nicht, aber gibt es unterschiedliche Formen von Hypnose?
Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Formen und das hat ein unterschiedliches Spektrum. Also man muss erst mal sagen, dass natürlich jeder Hypnotherapeut oder jeder Arzt, der Hypnose anwendet, das unterschiedlich macht, anders als der Kunde, ja? Also von daher ist es sowieso schon immer eine andere Form. Ja? Mhm. Also auch wenn ich lehre und die Ärzte oder Psychotherapeuten, die bei mir lernen, was von mir übernehmen, sie werden immer einen eigenen Stil entwickeln. Ja? Mhm. Und der eine wird mehr blumige Hypnosen machen, fantasievollere. Dann habe ich mal in der Ausbildung jemanden gehabt, das war ein Unfallchirurg, dessen Hypnosen sind nüchtern und klar. Der hat natürlich auch Erfolg. Ja? man muss seinen eigenen Stil finden und das ist dann authentisch. Also das ist schon mal eine unterschiedliche Form. Dann gibt es natürlich Formen in der Art, wie ich Hypnose verwende, ob ich das eher autoritär mache und direktiv oder eher permissiv und spielerisch. Also diese etwas mehr autoritäre Form, wie es vor allen Dingen früher praktiziert wurde, die ist angesagt bei Menschen, die in großer Not sind. Bei Menschen, die verunfallt sind, im Notfall, bei Unfall, Menschen, die, sagen wir mal, sehr verwirrt sind. Ja. Ja? Wenn man denen jetzt sagt, und gehen Sie mal auf eine Blumenwiese, dann ist der noch haltloser, sondern dem muss man helfen, aus dieser Verwirrung herauszukommen und wieder in die reale Situation, also quasi ein Enthypnotisieren, also rausnehmen aus der pathologischen Trance in eine gute Situation und jetzt nicht nur in die Realität, sondern dass er auch die Augen schließen kann und in seine Kraft kommt und spürt den Boden unter den Füßen und den Sitz unter dem Hintern oder seine Atmung. Also von daher gibt es unterschiedliche Formen. Jetzt habe ich mir gerade noch was aufgeschrieben, was es noch an unterschiedliche Therapeuten. Ja, und dann gibt es eben auch dieses Zusammenspiel, was eigentlich der modernen Hypnose entspricht, so wie ich sie praktiziere und auch so beschrieben habe, dass es eine Kooperation ist, also dass man sich austauscht, dass man zusammen daran arbeitet, weiterzukommen. Dass es nicht so ist, ich trichtere dir was ein und du liegst da und empfängst und nachher bist du quasi verändert oder geheilt oder sondern es ist wirklich ein Zusammenspiel ist von zwei kompetenten Menschen. Ja? Nicht, wo einer oben steht und der Meister ist und der andere, der nimmt das auf oder saugt das auf, sondern zwei kompetente Menschen, auch wenn es Kinder sind, ja? Auch, oder Jugendliche, die haben ja auch ihre Kompetenz und ihre Erfahrung. Da spielt das Alter gar keine Rolle, sondern sind zwei Menschen, die zusammentreffen, die sich gegenseitig respektieren und wertschätzen und die zusammen ein Projekt haben. Und das ist eben dann Heilung oder was auch immer angesagt ist.
Das heißt, würden Sie, wie machen Sie das in Ihrer Praxis? Also wenn Sie jemanden haben, gucken Sie dann vorher, wie muss ich mich auf denjenigen einschwingen, sodass Sie innerhalb Ihres Stils auch die Formen wechseln? Oder gibt es da sagen Sie ganz klassisch, Sie ziehen nur die Leute an, die quasi zu jetzt Ihrem sind Stil gehören? Jetzt
sind Sie festgehalten, irgendwie ist das Internet. Nicht weiterreden.
So, genau, da bin ich wieder. Okay, dann müssen wir das rausschneiden. Stelle ich die Frage gerne nochmal. Und genau, ich würde gerne noch wissen, wie Sie das in Ihren Sitzungen denn dann auch machen, wenn jemand zu Ihnen kommt. Und natürlich hat jeder seinen eigenen Stil, aber da muss man wahrscheinlich auch gucken, was bedrückt denjenigen oder auch Menschen, die schlimme Erlebnisse erlebt haben, da muss man sich wahrscheinlich auch auf jeden unterschiedlich einschwingen, wie Sie gerade gesagt haben. Da gibt's ja auch also,
jetzt muss man immer schauen, mit welchen Symptombildern arbeitet man, ja? Für was ist man ausgebildet oder spezialisiert? Und wenn ich Anfragen bekomme, das meist per Mail, dann sehe ich ja schon, was liegt vor, was psychosomatisches oder ein Konflikt oder eine Herausforderung, Burnout, Depression oder so. Die Menschen beschreiben sich ja immer schon ein bisschen. Und dann will ich eigentlich gar nicht weiter wissen, außer dass ich ein Formular gebe mit der Information, auch wie ich abrechne zum Beispiel, aber vor allen Dingen auch, wie ich die Sitzung gestalte. Und ich mache immer eine Doppelsitzung, immer 2 Stunden. Und es ist natürlich so, wenn jemand krank ist oder sich krank fühlt, würde ich nie ohne diagnostische Abklärung auch behandeln. Das ist klar. Also das ist schon mal Voraussetzung. Und dann kommt jemand und oftmals auch von weiter her oder so, also immer für 2 Stunden. Und dann ist es so, in der ersten Stunde rede ich immer, oder reden wir miteinander. Mhm. Ja. Ich muss den anderen erfahren, ich muss seine Wünsche hören, natürlich auch seine Klagen, seine Bedürfnisse, ein bisschen seine Geschichte in der ersten Sitzung auch natürlich. Und aber vor allen Dingen auch seine Ideen, wie kann sich etwas verändern, wie kann er sich verbessern, was denkt er oder was hat er schon gemacht, was ist erfolgreich. Und dann ist ganz, ganz, ganz wichtig, was wir eben schon ein bisschen hatten mit Gran Canaria, so diese Ressourcensituation. Was ist eine Situation, wo dieser Mensch sich geborgen fühlt, diese Person sich sicher fühlt und wo ist eine Situation auch, wo er sich erlebt hat als kraftvoll und souverän und ressourcenvoll und stark. Also es ist ganz wichtig, einerseits natürlich schon die Symptomatik zu hören und vielleicht auch in Worte zu fassen, was wird er sagen. Also heute hat mir eine junge Frau mit Depressionen gesagt, das ist wie so ein grauer Schleier. Dann haben wir mit diesem grauen Schleier später, den haben wir wieder aufgenommen in der Hypnose, haben wir mit dem gearbeitet. Oh, und dann aber genauso, was ist eine Situation von Gelassenheit? Also deshalb habe ich gerade hier ein noch was, was ich gestern aufgeschrieben hatte, zu einer anderen Frau, die da war, eine Akademikerin mit sehr viel Stress und Anspannung. Und die hat dann erzählt, eine ganz schöne Situation für sie war in Thailand in einem Tempel, wo sie meditiert hat. Und da hatte sie so das Gefühl, alles passt, alles ist stimmig, alles ist in Schwingung. Ich bin gedankenlos, gedankenfrei. Und das ist wie frei schweben im wohligen Nichts. Das ist doch irre. Das haben wir
das
natürlich
waren ihre
wieder
Worte.
Das waren ihre Worte, ja. Ja. Frei schweben im wohligen Nichts. Naja, und so reden wir eine Stunde miteinander. Und dieses Reden, und das ist ganz wichtig jetzt, ist auch schon Hypnose. Weil natürlich auf das Bezug nehme, was für mich wichtig ist und vor allen Dingen für die Veränderung, für die Entwicklung, für die Veränderung von Mustern und von inneren Dialogen ist auch ganz wichtig. Mhm. Und das ist auf der bewussten Ebene. Aber was dann auch geschieht in der Zeit, in der Stunde, ist eine Verbindung auch auf der unbewussten Ebene. Und ein ganz großer Meister dieser Kunst der Hypnose, das ist ein amerikanischer Arzt gewesen, Milton Erickson, ein Psychiater, der sagte, mein Unbewusstes versteht meine Patienten besser als mein Bewusstes. Mhm. Und tatsächlich ist es so, also wenn dann quasi die Hypnose anfängt im Sitzen oder im Liegen oder so, dass ich auch sehr viel selber dann die Augen zumache, in Trance gehe und den anderen erfasse und Geschichten erfinde, so sind diese vielen, eben diese 95 Geschichten dann auch zu gekommen. Diese Trance-Anleitung und noch natürlich eigentlich noch viel mehr, aber die habe ich nicht alle in das Buch gebracht. Also, dass es dann eigentlich so wie von selber läuft. Also die erste Stunde ist quasi so diese Vorbereitung, wo auch das Unbewusste mobilisiert wird, animiert wird, ja, und zur Mitarbeit angeregt wird. Und nachher läuft es eigentlich wie von selber, ja. Und da macht man entweder so eine Hypnosereise, das ist eine Form, also was ich ja beschrieben habe in dem Buch, eine Form von Hypnose. Es gibt viele, viele andere Techniken, auch wo man im Dialog miteinander ist. Aber das kommt dann immer drauf an. Oder ich zeige dem Patienten, wenn es jemand ist, der Schmerzen hat, zum Beispiel eine Schmerzbewältigungstechnik oder jemand, der abnehmen will, irgendwas, was er machen kann, um sich selbst zu beruhigen, um aus seinem Stress rauszukommen, dass er innere Formeln findet oder innere Ruhebilder oder irgendwie eine Technik, wie er sich entlasten kann. Also
Unglaublich spannend. Sie haben jetzt so viele Dinge gesagt, da kamen bei mir jetzt noch 3 weitere Fragen. Jetzt stelle ich die erste Mal. Sie haben gesagt, Depression, Gewichtsreduktion und Schmerzen. Und da meine erste Frage, mit welchen Zielen kommen die Menschen denn zu Ihnen? Ist das ganz unterschiedlich oder kann man die vielleicht zusammenfassen? Ist es immer ein Wunsch nach Veränderung oder nach Klarheit? Wie würden Sie das definieren? Was ist so der genau Impuls?
Ein Grund, weshalb ich das Wort Patient nicht so gerne verwende, was eigentlich so üblich ist bei Psychotherapeuten, ist, dass ich so eine große Hochachtung habe vor den Menschen, die schon in die Therapiesitzung, weil die kommen ja mit dem Antrieb, sich verändern zu wollen, was zu lernen wollen, was lernen zu wollen, vorwärts zu kommen, etwas zu schaffen, einen Konflikt aufzulösen, abzunehmen, besser zu schlafen oder eine gute Geburt hinzulegen. Ja? Geburtshilfe ist auch Geburtshypnose ist auch ein Thema. Ja? Oder die wollen mit ihrer Neurodermitis besser klarkommen oder mit dem Reizdarm. Also die wollen was tun. Die wollen in die Veränderung. Sie wollen gewinnen. Sie wollen besser im Leben stehen. Was kann man noch sagen? Sie wollen autarker werden. Also deshalb habe ich so große Hochachtung und macht mir die Arbeit auch so Freude, weil es immer Menschen sind, die sich weiterentwickeln wollen. Ja.
Gibt es denn auch Menschen, wo sie auch Nein sagen müssen, wo sie bei denen zum Beispiel eine Hypnose nicht angewendet werden darf?
Ja. Also. Gibt es erstmal ja. Das kommt in eine längere Ausführung, das kennen Sie jetzt schon von mir. Der hypnotische Zustand, wenn er therapeutisch angewendet wird, ist immer eine innere Verfassung der Besinnung, der Fokussierung, der positiven Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung des Inneren Selbst, eine Verfassung der Beruhigung und der Befähigung. Mhm. Also daher kann es eigentlich keinen Menschen schaden. Da kann man nicht sagen, es ist irgendwo kontraindiziert. Also selbst der durchgedrehteste und verrückteste oder so, wenn das richtig angewendet wird und der kommt zu sich, und stabilisiert sich und findet sich und findet sein Gleichgewicht und den Boden unter den Füßen, das kann eigentlich nur gut sein. Es ist nur dann wichtig, was hat diese Person für eine Symptomatik, was hat sie für Probleme, und dann braucht es halt den richtigen Therapeuten dazu. Also ich arbeite nicht mit Menschen, die psychiatrische Probleme haben, die Suchtprobleme haben zum Beispiel. Das ist einfach nicht mein Metier. Ich bin ja für anderes spezialisiert. Und da gibt es aber sehr gut, sehr, sehr gute, auch empfehlenswerte Hypnotherapeuten, die das machen können. Und genauso wie Ärzte meistens besser sind in der Schmerztherapie mit Hypnose oder Therapie mit Schlaganfallpatienten mit Hypnose zum Beispiel. An der Charité in Berlin wird da gearbeitet unter dem Dr. Teut. Also es gibt so Koryphäen, die für bestimmte Themata spezialisiert sind, aber der Patient, sage ich jetzt mal in dem Sinne auch wieder, der muss den halt finden können. Ja?
Ja.
Also, und dann kann man Hypnose eigentlich immer und bei allen anwenden. Ja? Aber wie gesagt, manchmal ist es auch ein Herausnehmen der Selbsthypnose, in die sich jemand verloren hat, eine schlechte Selbsthypnose, die Angst und Panik macht und den anderen in Verwirrung bringt. Aber eigentlich ist es nie kontraindiziert, man muss es nur richtig machen.
Wo wir gerade dabei sind, würde ich da nochmal direkt drauf eingehen, Selbsthypnose. Können Sie uns das einmal näher erklären? Ich hatte jetzt auch schon vor einiger Zeit auch nochmal ein Interview mit Herrn Deutsch, der auch über das Thema Hypnose gesprochen hat und da kurz auf diese Selbsthypnose eingegangen ist. Aber vielleicht können Sie das nochmal nochmal aufgreifen, nochmal aufführen. Ist es tatsächlich so, dass wir uns tagtäglich auch selbst hypnotisieren? Thank you.